Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 21. April, Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliesert und ich sitze hier mit ausgewiesenen Experten dieses Wochenendes. Mein Kollege
Jan Grüneberg
und dem schnellsten Age-Grouper der Welt und dem Overall-Gesamtsieger bei den Age-Groupern.
Lars Wiechert, den ersten Satz musst du bitte wegnehmen.
Ich lass ihn einfach stehen.
Der schnellste Age-Grouper ist jetzt Profi und er kommt aus Dänemark.
Ja, aber wenn er jetzt Profi ist, dann ist er ja nicht mehr Age-Grouper. Also bist du das schnellste Age-Grouper
okay.
der Welt.
Und das schreibe ich so.
Siehste, also in Valencia übrigens. Eins der Rennen, über das wir heute noch sprechen wollen. Ja, wir haben viel vor. Es ist so viel gewesen am Wochenende und wir haben die Wochen vorher so viel davon erzählt, dass wir natürlich jetzt auch mal ein bisschen raufgucken müssen. Ein Recap, wie man so gerne sagt. Und ja, ich würde sagen, wir starten in Texas, oder? Das Rennen, wo alle hingeguckt haben. Und dann arbeiten wir uns durch die anderen Rennen. Denn da war natürlich auch wahnsinnig viel und wir gucken natürlich auch noch voraus aufs nächste Wochenende. Der Presenter der heutigen Folge ist der Laufradhersteller Arix. Wer im Triathlon nach den entscheidenden Sekunden sucht, und jetzt mal ganz ehrlich, das machen wir doch fast alle, der muss sich um die Aerodynamik seines Fahrrads kümmern. Und genau da setzt Arix an. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Carbonlaufräder für Road und für Gravel, natürlich auch für Triathlon, und das in Handarbeit. Und zwar hier vor den Toren in Hamburgs, wo wir aufnehmen, in Ellerau in Schleswig-Holstein. Und Triathlon ist natürlich hier das Stichwort. Besonders spannend für die aktuelle Saison die überarbeiteten Scheibenräder Frisbee. Durch optimierte Produktionsverfahren und leichteres Carbon konnten die nämlich einmal deutlich bisschen abspecken, Gewicht sparen. Das High-End-Modell, die Frisbee Ultra mit der 180er-Narbe von DT Swiss, bringt gerade mal 920 Gramm auf die Waage. Und die reguläre Frisbee mit DT 350-Narbe liegt bei 1050 Gramm. Also, das ist leicht, das ist schnell und neben den klassischen Setups bietet Arix auch spezielle Lösungen. Zum Beispiel Scheibenräder für 27,5 Zoll. Ideal für kleinere Triathlon-Bikes, wie zum Beispiel das Canyon Speedmax in Größe XS oder Varianten für Felgenbremsen. Da werde ich schon wieder hellhörig mit meinem alten Bock. Also Arix hat für jeden was am Start, natürlich in Kombination mit zum Beispiel dem Aero WT80 Vorderrad entstehen Setups, die kompromisslos auf Aerodynamik ausgelegt sind. Und ja, wie schon gesagt, für jeden Triathleten und für seine Maschine findet man das richtige Setup. Zum Beispiel aber auch, wenn man sagt, man will ganz individuell unterwegs sein, dann kann man sich auch das Laufrad komplett konfigurieren mit verschiedenen Narben, Speichen, Setups. Dafür gibt es einen Online-Konfigurator, alles, was das Herz begehrt. Und was das Herz natürlich auch begehrt, ist der berühmte Rabattcode. Und der lautet Laktat50, also Laktat50 als Ziffern geschrieben, alles hintereinander, Laktat50. Und was gibt's dafür? 50 Euro Rabatt auf das gesamte Carbon-Sortiment. Das Ganze schreiben wir euch natürlich wie immer in die Shownotes und den Link dazu findet ihr genau da. Legen wir los. Wir haben keine neue Weltbestzeit bei den Männern, aber wir haben endlich eine eindeutige, sagen wir mal so.
Wir haben eine eindeutige. Wir können auf jeden Fall darüber diskutieren. Rudi von Berg hat ja auch schon unter einige Insta-Posts seinen Kommentar runtergesetzt, so von wegen Weltbestzeit hin oder her. Man kann es nicht nehmen, wenn es nicht richtig stimmt. Und Streckenlänge in Texas scheint aber alles die richtige Länge gehabt zu haben. Von daher ist es auch kein Strömungsschwimmen, so wie es in Cozumel war. Von daher muss man wirklich sagen, Christian Blumfeld, jetzt einfach derjenige, der da, man kann ja schon sagen, die offizielle Weltbestzeit da jetzt hält. Und wenn man sich das anguckt, er ist einfach mal in den Top 10 der schnellsten Ironman-Zeiten viermal vertreten.
Ja, das spricht ja schon Bände.
Ist er auf dem Weg zur GOAT? Also ja, man muss auf jeden Fall sagen, ich finde 7:21:24 damit ja auch nur ganz, ganz knapp langsamer als seine Zeit in Cozumel. Und auch wie er dieses Rennen wieder gestaltet hat, ich finde, das ist schon richtig geil mit anzusehen und macht einfach auch dann bis zum Marathon immer Freude, dran zu bleiben.
Hattet ihr das Gefühl unterwegs, dass es darauf hinausläuft? Ich habe irgendwie so beim Radfahren, als ich ihn dann auch gesehen habe, wie er darum gebeten hat, dass er Assistance bekommt für seinen so Halbplattenreifen, habe ich gedacht so, pff, ja, also mal schauen, wohin ihn das Rennen noch führt, aber das Wort Weltbestzeit hatte ich da nicht im Kopf.
Das Wort Weltbestzeit hatte ich auch nicht im Kopf. Ich habe immer noch damit gerechnet, dass er das Ding auf jeden Fall gewinnen kann. Da bestand gar kein Zweifel dran. Das hätte ich auch weiterhin gedacht, auch wenn er selbst anhalten hätte müssen und das Rad hätte getauscht werden müssen etc., hätte ich ihm den Sieg immer noch zugetraut. Irgendwann so auf der zweiten Laufhälfte habe ich dann mal so den Tracker rausgeholt und so prognostizierte Finishzeiten angeguckt und dann war ich so, oh, das ist ja ganz schön schnell. Aber dass es am Ende dann wirklich so knapp wird, erst war ich fest davon überzeugt, dass er es schafft, dann dachte ich, es wird knapp und dann dachte ich so, ah, wird's wohl doch nicht, aber dann waren es trotzdem nur 13 Sekunden und allein durch dieses Manöver auf dem Rad hat er ja mindestens 2 Minuten verloren etc. Und dann konnte er nur langsamer weiterfahren, weil seine Reifen halb platt war und also einfach krass.
Andauernd auch hier am Unterlenker gefahren und ja. So, ne, wo man wirklich gedacht hat, so, das ist eigentlich immer kein gutes Zeichen, ne? Und da geht so viel, bleibt so viel liegen. Ich muss auch hier bekennen, ich hatte ihn bei meinem Tipp in der vergangenen Woche nicht auf dem Podium, weil ich gedacht habe, nicht weil ich nicht davon überzeugt war, dass das kann, sondern weil ich einfach gedacht habe, irgendwann kommt jetzt einfach der Punkt, wo jemand anderes einfach an dem Tag besser ist, weil er ausgeruhter ist, weil er den Fokus da mehr drauf gelegt hat. Ja, es war natürlich ganz und gar nicht so. Ich hatte auf Kasper Stornes getippt, der aber, ja, wie immer sein Ding gemacht hat. Und das hat in diesem Fall für den 3. Rang gereicht. Und dazwischen Maarten van Riel. Ich hatte den anderen Belgier auf dem Podium.
Jellegens.
Ganz genau.
Aber da gab es ja auch, ich weiß gar nicht, welcher Profi war das, Sam Long war das, der doch reingeschrieben hat, so von wegen, wieder einer, der bei der ersten Langdistanz der Meinung ist, dass der einen schnellen Marathon läuft.
Aber das wurde Jellegens auch in den Mund gelegt von Aaron Royal, das muss man dazu sagen.
Ja, das stimmt. Ja. Aber bei Christian Blumfeld war es so, ich habe den Livestream gesehen und da war es so, dass die Distanz bis zum Ziel nicht gestimmt hat und es war so
da
irgendwie
war noch 1,3 Kilometer oder so.
Es waren irgendwie nur noch ein paar hundert Meter, wo ich dann gedacht habe, boah, Alter, der ist so deutlich unter der Weltbestzeit, das ist ja easy und dann sind irgendwie so diese 100 Meter vorbei und er hat einfach noch so mega weit bis ins Ziel, so dass es dann jetzt dann doch langsam war. Das war so ein bisschen schade, weil da war es wirklich so von der Zeit und von der Distanz her auf jeden Fall so, dass er eigentlich schon hätte im Ziel sein müssen. Ja, aber einfach beeindruckend. Ich fand Maarten van Riel auch richtig stark, wenn man da ihn auch so immer so ein bisschen auf Instagram verfolgt. Er ist ja da schon auch sehr ehrlich, dass er da teilweise ein bisschen Probleme hat, mental sich zu motivieren, auch immer mal durch ein Tief geht, auch ein bisschen verletzungsbedingt manchmal Rückschläge hat. Von daher fand ich jetzt so sein Auftreten echt richtig stabil und ja auch auf dem Marathon so, dass er sich von Anfang an zugetraut hat, eigentlich Christian Blumfeld zu schlagen. Also es war ja nicht so, dass er da irgendwie so ein bisschen zurückgezogen hat, sondern da wirklich volle Attacke gesetzt hat, um das Ding nach Hause zu laufen.
Ja, und er wurde ja auch alles andere als irgendwie abgehängt oder eingebrochen oder so. Es gab halt einen, der besser war als er an diesem Tag. Und man darf das ja natürlich auch nie aus den Augen verlieren, wie früh es noch in der Saison ist. Aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass das Rennen in Texas genau das geliefert hat, was wir uns erhofft haben und was eben noch die Startliste vermuten lassen hat. Ja, und bei Maarten van Riel, du hast es gerade angesprochen, der ja sich, du sagst es auch immer öffentlich so äußert, wenn er Probleme hat und die in alle Richtungen gehen können, der wirklich im Winter ein richtiges Tief hatte, das sind seine Worte und wo er auch gesagt hat, er ist gar nicht mehr richtig rausgegangen und hat eigentlich aufgehört zu trainieren und hat aber die Kurve jetzt bekommen. Also ein wahnsinnig starker Auftakt, wo man ihm einfach nur wünschen kann, dass er da ja auch die Motivation draus ziehen kann und einfach das gute Gefühl, dass ihn dann weitertragen kann durch die Saison. Sportlich gesehen war das unfassbar gut, denn auch er hätte ja, wenn wir angenommen hätten, dass Magnus Ditlevs Rotzeit die Weltbestzeit wäre, was ja viele behaupten, dann wäre auch die Geschichte gewesen, denn auch Maarten van Riel war schneller.
Ja, eben. Also generell, ich finde, es war ja wahrscheinlich so mit der schnellste Ironman oder die schnellste Langdistanz, die es jemals gab, wenn man sich anguckt, welche Rekorde da alles gepurzelt sind. Also der belgische Rekord, gut, vom norwegischen müssen wir jetzt nicht sprechen, dadurch, dass es auch die neue Weltbestzeit ist. Aber Vincent Louis dann auf Platz 4, Rudy van Burg, der den amerikanischen Rekord holt und dann wahrscheinlich so, womit viele überhaupt nicht gerechnet haben. Broke Hill, noch nie gehört, holt sich einfach so diesen kanadischen Rekord, wo man denkt, okay, der kanadische Rekord müsste eigentlich Lionel Sanders.
Der kanadische Rekord, hatte Lionel Sanders einen guten Tag?
Nein, hatte er nicht. Von daher, das sind wirklich einfach viele, viele Zeiten, die extrem beeindruckend sind. Und wenn man sich dann eben auch auf die Laufzeiten einmal konzentriert, bis auf Rudy von Burg, sind da eben alle unter 2,40.
Unter 2,35 sogar.
Ja, oder unter 2,35, genau. Das ist einfach so dieser Standard, den man jetzt wirklich bringen muss. Also wer langsamer ist als 2,40, der muss eigentlich nicht darauf hoffen, dass er unter die ersten drei kommt.
Das hat sich ja bei der WM in Nizza schon so angedeutet, als ja dann auch im Wettkampf das erste Mal auch Zeiten unter 2 Stunden 30 gelaufen werden mussten, um das Rennen zu gewinnen. Und Christian Blumfeld ist jetzt auch wieder eine 2,30 gelaufen. Maarten van Riel, ihr habt es gerade schon angesprochen, der ist ja 6 Wochen gar nicht gelaufen, auch im Winter. War erst ein paar Wochen wieder im Lauftraining und auch eine 2,32 jetzt. Kasper Storn ist auch nach seiner Verletzung eigentlich fast wieder da, wo er im September oder im Oktober aufgehört hat, mit einer 2,33. Und Vassar Luis, bei ihm hat sich das ja auch schon in den vergangenen Wochen angedeutet, wenn man sich seine Trainingseinheiten angeguckt hat. Unser Kollege Simon hat das ja auch noch für unsere Profi-Einheit der Woche einmal aufbereitet, dass sich das schon angedeutet hat, dass er in diese Sphären auch laufen kann. Und das ist einfach beeindruckend anzusehen. Und man muss sagen, die ersten vier, es könnte auch das Zieleinlauf von einem WTCS-Rennen von vor 3 Jahren gewesen sein.
Ja, das ist wirklich verrückt. Auch der ja angesprochene Brock Hull, hast du ja gesagt, auch er kommt von der Kurzdistanz letztendlich schon seit Ewigkeiten dabei, aber eben jetzt völlig, ja man kann schon sagen, überraschend auf der Bildfläche, ne? Also das kann man, ja, ohne dass man sagt, irgendwie da ist jetzt uns wahnsinnig was durch die Lappen gegangen oder so. Es gibt einfach, bisher gab es nichts, was so hat, ja, aufleuchten lassen, dass man gesagt hat, oh ha. Wer ist er denn? Also, es passieren immer noch mal wieder Überraschungen, aber krass, die Kurzdistanzler sind offensichtlich weiterhin in der Lage, auch bei so einem Weltklassefeld damit reinzustoßen.
Ja, das muss man eben dazu sagen. Also es gibt ja, wenn man jetzt Brock Hull anguckt, der wurde Sechster, hat sich damit auch für Hawaii qualifiziert, hat jetzt den kanadischen Rekord. Ist ja jetzt nicht so, dass jetzt dahinter keine Namen mehr kommen. Also ich meine, da kommt Jonas Schomburg, Gustav Iden, Kieran Linders. Ja. Matt Hansen, Christian Högenhaug, dann Ben Kanut, Sam Long, Jan Strattmann. Das sind ja alles noch Namen, die in dieser extrem breiten Spitze in dem Feld einfach noch mit dabei sind, wo man ja auch sagen muss, dass die Zeiten, wenn man einmal so ein bisschen zurückblickt, keine langsamen sind, aber für die aktuellen Verhältnisse einfach dann ja 10, 15 Minuten dann doch zu langsam sind und man da an allen Stellschrauben drehen muss und sich eben in keiner einzigen Disziplin irgendwie eine Schwäche leisten darf. Also ich meine, Jan Strattmann hat ja bis zum Marathon wirklich eine hervorragende Leistung gebracht. Also der ist vorne mitgeschwommen, hat sich an der Spitze beim Radfahren immer wieder gezeigt, ist, glaube ich, unter den ersten 4 vom Rad gekommen, wenn ich das so richtig im Blick hatte, und hat es dann aber ja beim Marathon nicht ganz geschafft, da dran zu bleiben. Woran es dann gelegen hat, ist so ein bisschen die Frage, ob vielleicht beim Radfahren dann zu viel investiert wurde, um vorne in der Gruppe mit drin bleiben zu können. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es schon beeindruckend ist, wie breit die Spitze ist und wenn kleine Schwächen da sind, wie schnell es dann weit nach hinten gehen kann, wenn das Feld so tief ist.
Ja, vor allem bei so einer Finish-Zeit dann für Christian Blumfeld 7 Stunden 21, dann würde man ja bei einem normalen Feld denken, der nächste kommt dann irgendwie in 10 Minuten oder so. Aber in 10 Minuten nach ihm ist fast die komplette Top 10. Also die sind alle so schnell. Und der eine hat vielleicht mal einen besseren Tag. Maarten van Riel zum Beispiel hätte vielleicht eine bessere Laufvorbereitung gehabt. Der hat das Ding gewonnen. Vielleicht auch eine neue Weltbestzeit. Es kann alles passieren irgendwie mittlerweile.
Ja. Also, dass tatsächlich auch Namen da auf einmal ins Spiel kommen für solche Ergebnisse, die man, ja, man hat schon vermutet, dass es vermutlich wild wird, wenn man noch die letzte WM im Blick hat, ne? Auch da haben wir ja schon so einen Vorgeschmack gekriegt, wenn auf einmal ganz viele um den Sieg kämpfen, so, das war früher einfach anders, ne? Da war dann einer vorne und der wurde dann vielleicht noch eingeholt oder auch nicht. Und jetzt ist gerade, ist so viel Halligalli auf der Strecke, dass es wirklich, wirklich zum Zuschauen mega spannend ist. Ja, und wir haben es ja angerissen. Es führt halt für den einen oder anderen dazu, dass man, ja, obwohl man eigentlich für sich selber sagt, es war ein fantastisches Rennen, mehr kann ich auch nicht, man trotzdem einfach ja, nichts mit dem Ausgang zu tun hat. Das ist für den einen oder anderen, glaube ich, eine bittere Erkenntnis. Und einer davon ist mit Sicherheit Patrick Lange, der den Stecker gezogen hat.
Ja, aber da natürlich auch so wahrscheinlich aus seiner Sicht wirklich der richtige Schritt. Er hat ja selbst gesagt, dass er da gesundheitliche Probleme hatte. Er ist auch nicht der Einzige, der da die bittere Pille schlucken musste, wo man dann den das DNF hinnimmt. Ich glaube, für so einen Profi ist es immer schwer, aber gerade unter den Gegebenheiten und mit dem Ziel, welche Patrick Lange ja noch hat, ist es natürlich absolut richtig, da als Profi, finde ich, zu sagen, okay, I call it a day. Die Frage ist nur, wie wird dann die Saison der jeweiligen Athleten aussehen, damit es dann eventuell noch Richtung Kona geht? Weil leichter wird es nicht. Also ich meine, es war jetzt hier schon ein Rennen, wo es sechs Slots gab. In Südafrika gab es 4 Slots. Es gibt dann noch Frankfurt, wo es viele Slots gibt, dadurch, dass jeweils die kontinentalen Meisterschaften sind. Aber wenn wir halt außerhalb der kontinentalen Meisterschaften gucken, gibt es meistens nur 2 Slots. Und da wird sich dann auch diejenigen tummeln oder da sein, die eben auf jeden Fall noch einen Slot haben wollen. Und ich meine, wir haben es letztes Jahr mit dem Ironman Thun gesehen, wo man gedacht hat, okay, man kann da irgendwie relativ locker vielleicht noch irgendwie einen Startplatz frühzeitig sichern. Das ist nicht mehr so. Also da muss auch dann ein Patrick Lange, ein Sam Long, Lionel Sanders 100% am Start sein und darf sich auch in so einem Rennen keine Schwäche leisten, weil die Spitze bei den Männern ist einfach so tief oder so breit, dass man da dann keine Chance mehr hat.
Ja, und bei Patrick Lange ist natürlich, da gehen wir einfach mal davon aus, dass es genau so ist, wie er es sagt. Die gesundheitlichen Probleme hast du angesprochen und das trifft ihn halt aus einer Phase, wo er gesagt hat, die Vorbereitung lief endlich mal genau so, wie sie hätte laufen sollen. Das macht es natürlich irgendwie noch schwieriger, weil du, wenn du nicht deine Performance zeigen kannst an dem Tag und dann du jetzt gezwungen wirst, quasi deine Saison ja ganz anders zu gestalten, als du eigentlich wolltest. Ich meine, die Frage, die werden wir uns natürlich jetzt immer wieder stellen und er sich auch, welches Rennen wird es denn jetzt, wo es dann hingeht? Ne? Er hat den Fokus auf Rot, der ist ganz klar da. Hawaii ist auch ganz klar gesetzt, so sag ich mal, vom Termin. Und dazwischen gibt es halt nicht so wahnsinnig viele, die von der Pro Series gar nicht zu reden. Das war natürlich auch nicht das Ziel. Aber da kann man schon fast sagen, das ist schon das Positive daran, dass er sich quasi jede Langdistanz suchen kann, um den Slot zu holen. Da ist ja zum Beispiel, um den Schlenker zur Pro Series zu machen, bei Christian Blumenfeld schon wieder ganz anders. Der kommt natürlich jetzt auch wieder ins Grübeln. Ne? Er hatte im Vorfeld gesagt, wenn Texas richtig, richtig gut läuft, da muss ich vielleicht noch eine machen irgendwie, ne? um mein Ergebnis von Neuseeland auszubügeln. Aber da gibt es ja halt nur noch die ganz wenigen.
Lake Placid war das noch.
Frankfurt
und Kalmar.
Und keine passt irgendwie so richtig perfekt in die Kombination. Ich starte in Rot ich will mich so vorbereiten, dass ich 70-3 Weltmeister werden kann, bevor ich nach Hawaii fahre. Also das bleibt auf jeden Fall noch spannend. Bei Patrick Lange muss man es sehen. Jetzt wird es halt wirklich richtig, es wäre schön gewesen aus seiner Sicht, wäre es so diese perfekte Choreografie gewesen. Ich qualifiziere mich, ne? Ich gewinne vielleicht nicht, vielleicht auch doch. Das können wir gar nichts dazu sagen, wie gut er tatsächlich in Form war. Aber ich qualifiziere mich, schlag mich dann mit den Besten oder mit sehr, sehr vielen der Besten in Rot und gehe dann entspannt nach Hawaii.
Und der ist jetzt auch gerade so ein bisschen in der Situation, wie Frederik Funk das ja auch ist, der eigentlich beim Ironman Neuseeland ja schon die Quali holen wollte, dann gemerkt hat, dass wird nichts an dem Tag rausgezogen hat, um dann in Südafrika zu starten, wo jetzt nach einem Magen-Darm-Virus ja dann auch nichts raus wurde. Also die beiden immer noch ohne Slot und du hast es zwar angesprochen, die haben zwar mehr Optionen, das nächste Rennen zum Beispiel wäre in einem Monat auf Lanzarote, wenn es aber auch da nicht klappt, dann muss man sich auch mal so exotische Destinationen irgendwie aussuchen. Juri Keulen zum Beispiel begibt sein Langdistanzdebüt beim Ironman Brasilien, ist die Frage, ob man dann auch sowas dann macht oder ob das dann auch zu viel Aufwand einfach ist, weil...
Ja, aber ne? Wenn die Alternative ist, du musst Hawaii canceln, das kommt für dieses Kaliber halt nicht in Frage, ne? Würde ich mal behaupten.
Ja, aber Wir sind jetzt in der Situation, wir sind Ende April sozusagen und eigentlich fängt jetzt schon irgendwie so die Hatz und die Jagd danach an, wo kann ich mich noch qualifizieren, obwohl er erst gerade seinen Saison-Einstieg gegeben hat. Also das ist eigentlich so dieses Schlimme, dass er jetzt schon so diesen Druck hinter sich hat oder diesen Druck aushalten muss, wo kann ich mich qualifizieren? Und selbst wenn du sowas wie Brasilien nimmst, Juri Keulen ist da, Willi Hirsch wird starten, das sind dann auch schon wieder welche, die, gut, Juri Keulen hat sein Debüt oder wird sein Debüt geben, Willi Hirsch hat sich aber letztes Jahr schon qualifiziert gehabt, also der ist jetzt, oder für die letztjährige WM sozusagen, das heißt, der ist auf jeden Fall auch so erfahren, dass er da irgendwie schnelle Zeiten bringen kann. Das werden eben dann auch keine Rennen sein, wo eben keine guten Leute am Start sind, weil dann immer so gedacht wird.
Am Ende muss er doch wieder in Frankfurt starten. Ich sag euch das.
Schön den Doppeldecker. Ja, das, da haben natürlich viele einen Haken hintergemacht, jetzt hinter die Quali. Für die läuft es natürlich, die können mit einem richtig schönen Grinsen in die Saison gehen, sagen, okay, die Zeit stimmt, alles gut, die Quali habe ich abgehakt. Jonas Schomburg gehört dazu zum Beispiel, ne? Selbst wenn man sagen könnte, sagen wir so, wow, oha, nicht wenige, ich auch, haben ihn auf dem Podium gehabt beim Pick, sah auch eine Zeit lang so aus. Aber dann eben nicht. Interessanterweise mit gar nicht so dieser Schomburg-Taktik, von dem wir ja immer sprechen, ne? Irgendwie beim Rad, Flucht nach vorne, alles raus, ich fahre den Vorsprung raus und guck mal, für was es reicht. Das war ja diesmal dann doch eher so, wie er es eigentlich angekündigt hat, ne? Die anderen ein bisschen mehr arbeiten lassen und dann zeigen ihnen, was für eine gute Laufform er ist.
Du hast erst die Fußmassage wollte er noch geben beim Schwimmen.
Ganz genau.
Ja, ich glaube auch, dass Texas nicht der Kurs ist, wo du auf dem Rad extrem deine Vorteile ausspielen kannst. Ja. Also es ist ja wirklich irgendwie so gefühlt autobahnmäßig raus und rein, technisch nicht groß anspruchsvoll, nur drücken. Und da sind dann, auch wenn es 20 Meter sind, immer noch so gewisse Vorteile, wenn auch nicht mehr so groß. Aber da musst du dann, glaube ich, schon über eine gewisse Zeit richtig, richtig hart drauf sein und drüber ziehen, damit du diesen Vorteil ziehst. Und vielleicht war es die richtige Entscheidung. Natürlich war es jetzt beim Marathon eine 2,39. Klar, 5 Minuten schneller wäre er irgendwie bei einer 2,34 und dann würde er da direkt irgendwie auf Platz 3, 4 fast stehen. Von daher, ich glaube so, das Sicherste war da auf jeden Fall die Quali ziehen und vielleicht hat er im Hinterkopf auch, dass er jetzt am kommenden Wochenende schon wieder starten muss oder auf der Startliste steht. Deshalb, ich finde das auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache. Wer mich ehrlich gesagt überrascht hat in dem Feld, war Rudi von Berg. Den hätte ich nicht ganz so erwartet. Also
wie immer kann man eigentlich sagen, oder?
Meinst also, du, wenn man ihn nicht auf dem Schirm hat, dann kommt er?
Ja, eigentlich fast immer. Also er ist immer der Name, den man eben dann irgendwann sich das spart, den aufzuzählen. Aber davon gab es ja jetzt auch eine ganze Menge, wo ich gesagt hätte, so, ja, wenn alles richtig gut läuft, dann kann das in die Top 10 gehen, so, bei dem einen klappt es, bei dem anderen nicht, aber in diesem Fall war es natürlich auch von der Zeit deutlich schneller.
Ja, das stimmt.
Und auch ja eher mit so einer krassen Performance dahingehend, dass er einfach ja auch das Rennen angeführt hat, dann wieder weit zurückgefallen ist und dann auf einmal doch wieder weiter vorne gelandet ist. Und das ging gleich mehreren so, die da in den Top 10 waren, dass sie ihre Plätze dann doch deutlich gewechselt haben zwischendurch immer mal wieder.
Ja, und er hat einfach eigentlich auch mal wieder gezeigt, dass er wirklich richtig gut Radfahren kann. Das fand ich, hat so bei den letzten Rennen so ein bisschen gefehlt. Und jetzt hat er hier mit einer 3,55 einfach die zweitschnellste Radzeit. Das war, fand ich auch wieder so, der Blick in die richtige Richtung und ja damit auch nicht weit entfernt von dem Radrekord von Cameron Worth aus dem vergangenen Jahr mit einer 3,53,32. Also da war er ja schon relativ nah dran. Das heißt, da hat er auf jeden Fall gut gearbeitet, kann man sagen.
Ja, und ich glaube auch für Jonas Schomburg wäre es auch bei diesen Konkurrenten auf dem Rad einfach auch schwierig gewesen, dann da wegzukommen, weil bei den anderen Rennen hatte er einfach auch vom Streckenprofil, glaube ich, ein bisschen bessere Karten. Und weil du schon gesagt hast, es ist ja eigentlich nur flach in Texas. Und wenn dann so ein Christian Höhnhaug mitfährt oder so ein Rudi von Berg, die dann auch nicht so ein Problem haben, dann da die 20-Meter-Regel und so da mitzufahren und für die das vielleicht auch gar nicht so anstrengend ist, wie für Schomburg in dem Moment da zu attackieren. Ich glaube, das hätte ihm auch wenig gebracht einfach. Und so war das für ihn auch die taktisch klügere Entscheidung einfach. Und es hat sich am Ende ausgezahlt, er hat den Slot bekommen. Und ich glaube, er hat so eigentlich alles richtig gemacht. Und vor allem Gustav Iden hat mich auf dem Rad auch überrascht. Also drittschnellster Bikesplit fand ich schon richtig stark wieder von ihm.
Ja, wobei er da auch in Nizza schon dran war, ne? Also gefühlt ist er immer so, beim Schwimmen fehlt ihm immer so ein bisschen was im Verhältnis zu Christian Blumfeld. Da hat er so seinen Rückstand, aber schafft es eben auf dem Rad, über eine extrem gute Leistung da nach vorne zu fahren. Und er sagt ja auch selber, dass er sehr zufrieden war, dass richtig viel an dem Tag gut lief.
Das ist sehr beängstigend. Also sollte beängstigend sein für die Konkurrenz.
Ja, und ja. Ihm fehlt ja letztendlich nur ein kleines Puzzleteil, wenn du dir jetzt anguckst, den Rückstand, den er sich eingebracht hat, war einmal ein bisschen beim Schwimmen und den Rest, er war ja in der Schlachtdistanz, war dann beim Laufen. Beim Laufen, die Leistung, die er so in Richtung Nizza gezeigt hat, so dieses Off-Bike genauso gut laufen wie Stornis, und das, glaube ich, kann er schon in Richtung Ende der Saison. Da würde ich auf jeden Fall ihn gut mit dazu zählen.
Ja, absolut. Also ich meine, bei ihm ja auch absolut erklärbar. Irgendwie, dass er umgeknickt hatte, hat er erklärt, irgendwie konnte ganze Zeit lang gar nicht laufen, dann immer nur wieder mit Schmerzen. Aber eben der Unterschied zu seiner Verletzung, die er vorher hatte mit den Achillessehnenproblemen, eben ist die sehr, sehr greifbar. Ne? Da ist es halt einfach, er hat gesagt, er ist zum ersten Mal in seinem Leben umgeknickt. Er kannte das überhaupt gar nicht, weil er normalerweise, hat er gesagt, Bänder und Sehnen aus Beton hat. Und das ist jetzt nun mal passiert. Und er hat gesagt, okay, da weiß man, was man hat, sozusagen, und man weiß auch, dass das besser wird. Ne? Das ist einfach eine Frage der Belastung ist. Und da muss er sich halt langsam in Anführungszeichen rantasten, bis es halt irgendwann weg ist, und dann, ja, dann geht's ab.
Das Gleiche hat Lasse Nygaard-Priester mir auch in Valencia erzählt, aber dazu kommen wir später. Ja. aber genau, da ist Gustav Iden auf jeden Fall richtig gut dabei, und Kieran Linders dann mit dem letzten Quali-Slot wird Neunter, auch britischen Rekord noch gelaufen. Mit einer 7:32:03, also der wird Neunter, holt auch noch den Rekord. Dahinter Cameron Main, direkt auch noch ein Brite, der wahrscheinlich auch fast, glaube ich, noch den britischen Rekord ansonsten geholt hätte. Und finde ich einfach ein richtig krasses Rennen und zeigt einfach, was für eine Tiefe wirklich an der Spitze da ist und auf was man sich dann
Und den Sprung auch einfach, den der Sport offensichtlich nochmal gemacht hat im Vergleich zum letzten Jahr.
Ja, oder genau, wo es fortgeführt wird, wo eben wirklich so diese 2:35, 2:30 zum Standard wird und man, glaube ich, wirklich darauf achten muss, was dann in Hawaii beim Marathon passiert. Weil ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass da irgendwie langsam gelaufen wird oder so in Anführungsstrichen. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass in der Dynamik, die jetzt wirklich so zu sehen war, die ja auch schon in Nizza zu sehen war, dass die dazu führt, dass dieser Marathon einfach wirklich immer komplett am Limit gelaufen werden muss. Und ja, auch wenn man jetzt schon diesen Ausblick Richtung Rot nimmt, bin ich extrem gespannt, was Christian Blumfeld da in der Lage ist zu leisten, weil der Marathon da könnte ihm wahrscheinlich auch liegen.
Ja, ich meine, bei dem ist ja mittlerweile jetzt alles denkbar, auch dass der das Doppel aus Rot und Frankfurt vielleicht macht, weil er einfach sagt irgendwie so, komm, Frankfurt nehme ich noch mit.
Ja, wobei, ich bin mir gar nicht so sicher. Also natürlich fehlen ihm da so ein paar Punkte, aber die Frage ist, wer kommt von dahinter?
Ja, der, seine Kollegen halt natürlich, ne?
Ja, gut, es ist ja letztendlich nur Kasper Stornis, der es eventuell noch machen könnte. Ja. Der braucht jetzt noch eine Langdistanz, die er dann gewinnt. Wobei, ein paar Punkte hat ja Christian Blumfeld ihm jeweils weggenommen. Einmal jetzt und dann bei der Mitteldistanz auch. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen kleine Rechnerei, aber das bedeutet auch, er muss das Ding einfach gewinnen oder darf halt nur ganz knapp hinter Stornis ins Ziel kommen, sodass er eine Punkteverbesserung hat. Ansonsten ist ja die Ausgangslage für Christian Blumfeld aktuell schon sehr gut. Also ich meine, er hat zwei Mitteldistanzsiege, hat einen Langdistanzsieg und dann natürlich da diese knapp 800 Punkte, die ihm aus Neuseeland fehlen. Aber ja.
Also nicht so dramatisch.
Ich
aber er
nicht.
Äußert sich so. Er hat gesagt, er schreibt die Pro Series ab. Es sei denn, es läuft in Texas richtig gut. Ja. So.
Muss man mal gucken. Ja, mal schauen.
Gut, machen wir einen Deckel auf das Männerrennen. Es war spektakulär und es war auch weniger in der Breite der Namen, die diskutiert werden mussten. Aber ich fand trotzdem in der Frage, wer ist momentan die beste Triathletin der Welt, auch sehr, sehr aufschlussreich. Das Frauenrennen. Die Siegerin, ebenfalls Norwegerin. Solveig Lofsted holt sich das Ding, wie ich es getippt habe in der vergangenen Woche, hey. Schön auf die Schulter geklopft. Und zeigt, das ist zumindest so mein Eindruck, dass sie einen weiteren Schritt machen konnte, eben von ihrer Rookie-Saison im letzten Jahr. Und da war die Lernkurve ja schon extrem steil, ne? Von in Hamburg, schnellstes Rookie-Debüt aller Zeiten, mit großen Problemen beim Radfahren, weil, also das technischen Problemen, der Lenker halb abgefahren ist, das hat sie alles nicht interessiert, hat sich dann, ja, in Anführungszeichen aus der Etwas-Distanz dieses wahnsinnige Rennen von Cat Matthews und Laura Philipp angeguckt, nur um dann selber ihren ersten Langdistanz-Sieg einzufahren und dann Weltmeisterin zu werden, weil sie, die Geschichte ist bekannt, auf Hawaii da war, als andere gestruggelt sind. Und für mich war jetzt eben die große Frage, wie läuft das jetzt für sie? Wie geht sie in diese Saison? Wie schafft sie das eben, diesen Status, ich bin die Weltmeisterin, alle gucken auf mich, umzusetzen? Ja, und ich finde, das hat sie gestern oder am Wochenende mit Bravour gezeigt, wie es geht.
Ja, also es war ja, glaube ich, schon so ein kleiner Auftakt, den sie ja schon gezeigt hat beim Rennen in
Oceanside,
genau. Da hat sie ja schon so ein bisschen, ja, eigentlich verlauten lassen oder gezeigt, dass sie da auf einem sehr guten Weg ist. Es war ja, glaube ich, so ein bisschen die Frage, ob sie ja nach diesem vielen Trubel, nach ihrem Weltmeistersieg auf Hawaii wirklich so wieder ins Training reinkommt. Das hat sie auch so ein bisschen in Frage gestellt und meinte, dass ihr da eventuell ein bisschen was fehlt. Aber ich finde, man hat dann schon in Oceanside gesehen, dass da einfach eine extreme Verbesserung gerade läuferisch da ist. Da läuft sie einfach auch so die Pace, jetzt, ich will nicht sagen von der Hype Train von den Männern, aber sie trainiert ja auf jeden Fall mit denen zusammen.
Ja, wobei, also nicht gezielt und nicht geplant. Sie ist nicht Teil der Crew, aber es überschneidet sich dahingehend schon mal, dass zum Beispiel, dass sie jetzt in der Sierra Nevada zusammen waren. Ein Teil zumindest, Blumenfeld war ja weit weg, aber der Rest der ja. Norboys. Ich glaube, das ist halt, also das sagt sie, glaube ich, auch selber, ne, dass man sie jetzt, man kann sie nicht eins zu eins dazu zählen. Aber natürlich, die übernachten im selben Haus und so weiter. Und ich glaube, da kann man schon sagen, dass sie sich einfach sehr, sehr, sie hat sehr gute Ansprechpartner, wenn es darum geht, wie sieht's aus mit Weltmeistertiteln, ne? Da kann sie es, egal wen sie fragt, irgendjemand hat schon ein oder mehrere. Also das haut schon hin.
Naja, und es ist einfach so diese gesamte Dynamik. Ich glaube, wenn du da in so einem Haus mitwohnst, alle aus einer Nation sind und da schon, ja, alle an einem Strang ziehen, wahrscheinlich nicht die ganze Zeit über Triathlon gesprochen wird, aber einfach so dieser Spaß und die Dynamik, die sie dann da mitgehen kann, glaube ich, davon kann auf jeden Fall auch eine Athletin leben, die dann nicht mit den dreien da mittrainiert, aber irgendwie schon damit wohnt. Und wenn man sich anguckt, sie ist jetzt eine 8:11:09 gelaufen, also damit nur eine knappe halbe Minute langsamer als Katerina Matthews im vergangenen Jahr. Und auch auf dem Rad, so wie beim Laufen, jeweils nur ganz knapp hinter den jeweiligen Streckenrekorden von Taylor Nipp aus dem vergangenen Jahr, beziehungsweise vom Laufrekord von Katerina Matthews. Und das zeigt einfach schon, glaube ich, dass Solveig Løsvedt da wirklich so ein Leistungsniveau aktuell hat, was ich auf jeden Fall als Athletin ziemlich im Hinterkopf hätte und mich schon in Richtung Hawaii beängstigen würde, weil da hat sie ein ähnliches Rennen gezeigt, dass sie wirklich richtig stark Radfahren kann alleine, dass sie einen Supermarathon rauflegen kann. Das hat sie in Hamburg auch in Hawaii gezeigt und zeigt sie jetzt auch wieder. Und zum Beispiel eine Taylor Nipp, die zweitschnellste Zeit gelaufen ist. Gut, sie hatte auch wieder ein paar energetische Probleme, so wie es aussah. Holt sich dennoch den Slot, holt sich auch den amerikanischen Rekord, aber läuft einfach
ja, gut. PB, also logischerweise dann, genau, in dem PB. Fall, aber auch, ne, also so hat sich auch Dan Lorang, ihr Coach, geäußert, ne? Wunderbar, alles klar, alle Ziele erreicht, die wir erreichen wollten.
Richtig, aber beim Laufen halt trotzdem knapp 4 Minuten hinter, ne? Ja,
genau, also, das ist der Punkt.
Und 4 Minuten aufzuholen, das ist schon schwer. Also ob es jetzt bei Solveig Løsvedt, da heißt es ja auch, dass sie bei der Ernährung so ein bisschen auch in Richtung der anderen Norweger geht, dass sie sehr hochkalorisch unterwegs ist, dass sie da auch richtig, richtig reinbuttert.
Man hat es auch gesehen, die Flask waren prall gefüllt in der Übertragung. Da war ordentlich was drin, rechts und links.
Genau, da ist richtig Energie drin. Ob sich das nach hinten hin auszahlt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wirkt es so. Und ich glaube so, sie ist auf jeden Fall eine, die sich mit den beiden Leistungen jetzt aus Oceanside und aus Texas schon ein bisschen mehr in die Position bringt, wo man sagen muss, die kann ihren Titel auf jeden Fall verteidigen, auch wenn es bei den anderen gut läuft.
Und ist es anders, als ich vermutet habe vor der Saison, ganz ehrlich, weil ich gedacht habe, so sie wird ihre Position in diesem Gefüge nicht wahnsinnig verändern können. Ich muss ehrlicherweise zugeben, es sieht im Momentan danach aus, als wenn sie es doch könnte. Ein großes Fragezeichen ist natürlich immer, und das ist immer bei denen, die dann nicht gestartet sind, ne? Was ist mit Laura Philipp? Vielleicht schockt die uns bei ihrem ersten Auftritt und wir sagen, wir müssen das alles wieder schlucken und sagen, ja, okay, es ist einfach so, sie ist unerreichbar stark. Aber sie hat halt eben noch nichts auf dem Konto und hier können wir die ersten Ergebnisse sehen. Und das ist für Solveig Lofstedt, glaube ich, sehr motivierend, für Taylor Knipp. Auch, glaube ich, die nimmt das mit. Die wirkte auch danach so, dass sie gesagt hat, so, jo, passt alles eigentlich ganz gut. Ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber eben, so wirkt es zumindest von außen. Der Punkt ist halt, wir haben jetzt eine andere schnellste Radfahrerin hier, ne? Die ist einfach schneller gefahren im Rennen und auch noch schneller gelaufen. Und das stellt dich dann auf jeden Fall als Konkurrenz vor Probleme.
Ja, die Frage ist ja auch, was wäre passiert, wenn Katrina Matthews durchgekommen wäre? Wie wäre das Rennen dann gelaufen? Was wäre sie gelaufen? Hätte sie nochmal was auf ihren Streckenrekord auch draufgelegt aus dem vergangenen Jahr? Das sind alles Fragen, die jetzt noch offen stehen. Laura Philipp hat gefehlt, du hast es angesprochen. Was ist mit Lucy Charles Barkley? Was ist mit Julie Deron, die jetzt auch am Wochenende bei
Lisa Perterer hat rausgenommen.
Ja, Lisa Perterer, Julie Deron ist ja am Wochenende auch bei irgendeinem Rennen in China oder Taiwan wieder eingestiegen und hat da auch gewonnen. Also, was ist mit denen allen? Und das ist schade, dass nicht alle wie bei den Männern quasi schon da waren und jetzt abgeliefert haben. Aber ja, bei Lofstedt muss man einfach sagen, im Moment ist sie schon eine der größten Favoritinnen wieder auf den Titel.
Und das ist natürlich auch so ein bisschen Gefühlssache. Wir haben da im Vorfeld auch drüber diskutiert und wir sind auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ne? Jan, ich habe gesagt, also, gefühlt hatte ich im Rennen, als Solveig Lofstedt sich abgesetzt hat, auf dem Rad, hatte ich das Gefühl, damit distanziert sie quasi Taylor Knipp, sondern Cat Matthews und die wird da auch nicht mehr dran vorbeikommen. Das ist natürlich jetzt so Fragen, das war mein Gefühl. Wenn du sagst, ja, aber wenn wir uns angucken, was Cat Matthews laufen kann, das ist immer noch eine ganze Ecke schneller. Ja. Da hätte sie aber auch schneller Radfahren müssen. Also das ist, es ist auf jeden Fall das große Fragezeichen und es heißt, es bleibt so ein bisschen Restspannung für uns auf jeden Fall für den Rest der Saison.
Also man muss einfach sagen, bei den Rennen, wo beide auch geschadet sind, ist Matthews immer deutlich schneller gelaufen, meistens 6 bis 8 Minuten schneller gelaufen. In den Rennen, wo sie jetzt auch den Streckenrekord hatte in Texas, da hatte sie ja gar keinen Druck und in Neuseeland hatte sie auch keinen Druck bei ihrem Sieg Anfang des Jahres. Das weiß man nicht, wie schnell wäre es dann noch gegangen am Ende und das wäre halt das Spannende gewesen. Schade, dass es dazu jetzt nicht gekommen ist.
Aber den Druck hatte Solveig Lofstedt auch nicht mehr. Die war vorne und hat Taylor Knipp distanziert. Marta Sanchez war schon weit, weit abgeschlagen. Da war auch der Drops gelutscht.
Ja, deswegen.
Und es ist ja auch spannend. Die Frage, wie viele Minuten hätte Solveig gegenüber Katrina Matthews noch rausfahren können? Bevor der Platte kam.
Richtig.
Also das ist ja auch noch. Vielleicht läuft sie 6 Minuten schneller, aber vielleicht wären
vielleicht
da auch...
Vielleicht verliert sie 8 Minuten auf dem Rad.
So ist es nicht. So ist es, genau. Ja, aber wenn wir uns Katrina Matthews anschauen, da die Diskussion auch nochmal mit den Service-Auto, sie hatte natürlich echt Pech und da muss man sagen, wirkt Texas ja auch einfach wirklich wie so ein kleines Lotterierennen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht der erste Platte, der da ist. Wenn wir uns im vergangenen Jahr angucken, Finn Große Fräse, irgendwie 2, 3 Platten.
Gustav Iden auch. Magnus Dietleff auch. Ne?
Genau, also das ist ja... Ja, es wirkt ja so, als ob du da wirklich auf so einem, keine Ahnung, auf so einer Schweinelinie fährst, wo du wirklich so ein bisschen aufpassen musst, weil es einfach nicht sauber gemacht wird. Das ist die Autobahn, da liegt einfach viel Dreck rum und du musst mit diesem gewissen Risiko leben.
Ja.
Ist halt die Frage, ob du da nicht eventuell dann auch als Profi eventuell in Richtung eines pannensicheren Mantels gehst, anstatt... weiß ich nicht. Aber dann irgendwie so diese Diskussion aufzumachen, ja, da müsste sofort jemand da sein, der ihr hilft, das sind ja Profis, da denke ich mir so, sie war einmal nicht an der Spitze zu dem Zeitpunkt.
Das finde ich ist ein Punkt, ja.
Und ja, letztendlich Altersklassenathleten oder generell ist ja eigentlich so, dass man für sein Fahrrad da selber zuständig ist und das ja eigentlich nur so ein Goodie ist. Ich finde, auf diesen Goodie darf man sich nicht immer verlassen, sondern dann muss es halt so sein, dass du was dabei hast. Nichtsdestotrotz, ich meine, den Mantel hätte ich jetzt auch nicht an meinem Rad. Also Katrina Matthews
hat
einfach...
Das hätte ihr nicht geholfen, genau. Das stimmt schon. Aber ja, ich
wäre sie tubeless gefahren.
Ich glaube, was sie ehrt, ist, dass sie auch nicht so draufgehauen hat oder irgendwie, sie hat ja auch gesagt, es ist natürlich auch aus ihrem Lager waren eben die Stimmen dann eben schon, aber so nach dem Motto, ich will kein schlechter Verlierer sein, aber sie haben genau das, was du beschrieben hast. Ne? Es sei wohl alles voll gewesen mit Schrauben, Nägeln, irgendwas, irgendein Dreck, was halt eben nicht so glatt gefegt wird wie in Rot, wo immer noch die Veranstalter auch zu Recht darauf hinweisen, dass da nachts die Kehrmaschinen nochmal fahren irgendwie und nochmal alles abfegen, ja, damit dann eben sowas nicht passiert. Kann natürlich trotzdem, man weiß nie, kann natürlich immer was passieren, dass noch irgendwas auf der, aber wenn das schon so offensichtlich ist und ich finde, man hat es auch gesehen, du siehst ja was in dem Video, wo sie am Rand steht, was da für Dreck am Rand liegt und wir kennen das von Hawaii, auch auf der Shoulder, ne, ist immer alles voll mit Zeugs. Ja. Es ist genau wie du sagst, ne? Es wäre, wahrscheinlich wäre es ein leichtes zu sagen, wir machen eine Abfrage und wir checken, was muss so ein Begleitmotorrad an Bord haben. So viel ist es dann ja dann wieder doch nicht am Ende, aber ich finde es auch falsch, dann einen Anspruch von abzuleiten und zu sagen irgendwie so, ja, das muss so und der Profi muss so ausgerüstet sein und so weiter. Das finde ich auch nicht richtig.
Nee, genau. Vielleicht kann man davon ausgehen, okay, sie haben SRAM-Kassette und eine Shimano-Kassette. Sie haben beide unterschiedliche Bremsscheiben-Varianten und können damit einmal alles hantieren. Und wenn nicht, haben sie noch einmal das Werkzeug, um die Bremsscheibe abzuziehen. Aber das andere ist ja auch die Frage, bis zu welcher Tiefe im Profifeld gehst du zurück, wo du sagst, okay, der Mechaniker muss innerhalb von einer halben Minute oder Minute da sein. Das funktioniert ja nicht.
Nee.
Und wenn eine Katrina Matthews oder weiß ich wer von den prominenten Namen auf einmal auf Rang 10 fährt und eventuell 5 Minuten hinter der Spitze ist, haben die dann trotzdem immer noch das gleiche Anrecht wie jemand anderes, der auf dem Platz fährt, aber einen anderen Namen hat? Das ist ja dann auch die Frage. Deshalb finde ich, also sie hat, finde ich, gut reagiert, ist natürlich richtig bescheiden. Sie hätte sich ja eigentlich ihre Asse komplett auf den Tisch legen können für die Ironman Pro Series und hätte jetzt Ende April eigentlich das Ding schon fast in der Tasche. Jetzt sieht es natürlich anders aus, muss da nochmal eine andere Langdistanz machen.
Ja, sie hat es mehr oder weniger nicht ausgeschlossen, aber sie hat im Nachgang gesagt, irgendwie so, mit Knirschen muss sie es wahrscheinlich hinnehmen, dass die Pro Series flöten ist, weil sie sich tatsächlich auf Rot konzentrieren will und da keine Ablenkung mehr gebrauchen kann dahingehend, dass das ja noch alles noch voller wird. Muss ich so ein bisschen hoffen, aber ja, Sobel Offset fängt jetzt erst an, ne? Mit ihrem Programm sozusagen.
Ja. Und die wird Hamburg machen.
Ja. Wobei sie da auf Laura Philipp trifft. Da wird es auch sehr, sehr interessant.
Beef.
Ja, vor allen Dingen, es geht ja auch nicht dann um den Sieg, sondern es geht um den Abstand. Und wenn die sich da schön einen einschenken, dann muss ja auch der Abstand nur ganz gering sein.
Richtig.
Ja, das wird sehr, sehr gut. Wir werden auf jeden Fall da dran sein. Ja, wie ist es den Deutschen ergangen? Wie ordnen wir das ein?
Ja, ich glaube, also wenn man sich Jana Uderstadt anguckt, die holt den 5. Slot, wird insgesamt 8. Ich würde sagen, ein Tag, der für sie wahrscheinlich kaum hätte besser laufen können. Also sie hat da alles rausgeholt und hat die Quali geholt. Und damit, glaube ich, hat sie da aus so einem Ironman Pro Series Rennen schon das Optimum rausgeholt. Also es ist schon richtig stark, kann man gar nicht anders sagen. Damit, glaube ich, ihre erste Hawaii-Quali als Profiathletin, glaube ich. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen.
Nee, sie war letztes Jahr schon mal auf Hawaii.
Ja?
Ja.
Ja.
Damn!
15.
Okay, ja. Aber ja, gut, aber ein Back-to-Back-Quali ist ja auch schon was. Das ist auf jeden Fall, finde ich,
und auch stabile stark. Zwischenzeiten generell in allen Disziplinen. Also 13. Schwimmzeit, 7. Radzeit, 10. Laufzeit, 8. Platz dann am Ende. Also, ja.
Natürlich mit gehörigem Abstand auf die sensationelle Zeit ganz vorne. Das gehört auch dazu.
Das war eine Dreiviertelstunde dann am Ende.
Ja, aber man muss sich das Positive dabei rausziehen. Das ist jetzt nicht das, wo man drauf gucken muss, sondern die Quali war das Ziel. Und da kann man Haken dran machen. Alles andere beschäftigt man sich später mit.
Genau, das war ein Pro-Series-Rennen, wo du die Quali holst. Also von daher richtig stark. Genau, eine andere deutsche Athletin, die es ebenfalls so ein bisschen auf die Quali abgesehen hat, die zweite im Feld mit Johanna Ahrens. Für die war es dann nicht ganz so bis zur Quali, da hat ein klein wenig gefehlt. Knappe 10 Minuten auf Gabrielle Lamkes aus den USA, die 10. wurde, wo noch der letzte Slot vergeben wurde. Ja, damit ist es für Johanna Ahrens auf jeden Fall so, dass sie da nochmal ein bisschen weiter gucken muss, ihren Rennkalender vielleicht schärfen muss, um da eventuell die Quali zu holen. Da steht eventuell, so hat sie sich geäußert, sie hat ja auch einen Blog über den Ironman Texas auf trimark.de gehabt. Da hat sie sich so geäußert, dass eventuell der Ironman Hamburg wird, aber sie sich das da schon nochmal überlegen müsste. Und der Ironman Hamburg, sage ich mal, ist ja auch so, dass er für viele Athleten da auf jeden Fall eine Möglichkeit darstellt, so in den Top 10 auf jeden Fall noch einen Quali-Platz zu bekommen. Das ist ja schon mal ganz gut, je nachdem, wer da noch alles mit unterwegs ist.
Was man, glaube ich, noch vielleicht abschließend sagen kann, ist aber trotzdem, dass auch dieses Rennen wieder gezeigt hat, das, was wir schon vorher vermutet hatten. Wir haben ja quasi alle Favoritinnen, wenn man so will, von der letzten Frauen-WM schon aufgezählt, und momentan sieht es so aus, wenn man das Feld als Maßstab nimmt, dass da auch nicht so wahnsinnig viele dazukommen. Dass die, wenn man sich die Abstände anguckt, dann selbst von einer Marta Sanchez, die hier Dritte wird, oder von Jackie Herring, die Vierte wird.
20, 25 Minuten, das ist schon eine Ansage.
Das ist schon richtig, richtig, richtig viel. Und ja, ich glaube, der Kreis wird bei denen bleiben, über die wir letztes Jahr auch geredet haben.
Ja, glaube ich auch. Da verändert sich nicht viel, weil es eben auch nicht nur eine Disziplin ist, wo dann der Rückstand herkommt, sondern eben zwei Disziplinen. Häufig ist dann eben Radfahren und Laufen, wo die Minuten herkommen. Und bei beiden Disziplinen irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten ja gut zu machen ist innerhalb von dem halben Jahr, was wir dann noch haben, einfach nicht möglich. Natürlich ist es dann so, dass Hawaii die eigenen Gesetze hat, aber du musst dann auch eben, wie es häufig gelöst wird im vergangenen Jahr, in dieser Range sein, dass du davon profitieren kannst, dass es bis aufs Podium kommt, und diese Range ist dann halt nicht gegeben. Die Range ist dafür gegeben, dass sie in die Top 10 kommen, vielleicht Platz 5 noch, wenn da vorne was rausfällt, aber in Richtung des Podiums wird es dann nicht funktionieren, deshalb sind es einfach die Athletinnen, wo wir letztes Jahr schon drüber gesprochen haben, die gleichen Favoritinnen wie dieses Jahr.
Ja, vor allem auch auf Hawaii. Also eine der sechs wird ja wohl durchkommen. Also man kann ja schon sagen, dass eine von den sechs Athletinnen, die wir aufgezählt haben, schon auf jeden Fall das Rennen gewinnen wird. Wir wissen noch nicht wer, aber ja. Eine andere wird es wahrscheinlich nicht.
Und wir lassen uns gerne überraschen. Letztes Jahr ist im Sommer Suvay Lovset dazugekommen, von der wir vorher noch nicht wussten, dass sie damit reinstoßen wird. Vielleicht dieses Jahr Alene Siffert. Ich weiß gar nicht, ob sie sich die Quali überhaupt vorgenommen hat, aber will ja auch wieder in Rot starten. Ja, wir werden sehen. Das bleibt auf jeden Fall auch da spannend, weil auch wenn es kleiner ist, der Kreis der Gewinnkandidaten, ist es quasi nicht, also es ist gar nicht weniger spannend, sondern vielleicht sogar noch spannender kann es eigentlich gar nicht sein. Gleich spannend wie bei den Männern. Darauf können wir uns, glaube ich,
vielleicht einigen. Macht Georgia Taylor Brown auch noch eine Langdistanz.
Auch das, nicht. Das weiß man sowieso immer nie. Und dann wird sowieso, wenn die Kurzdistanz auf einmal anfangen zu wirbeln.
Also ich hab gehört, sie will sich Tipps bei Jelle Gehens holen.
Ja, das ist ja auch eine schöne Anekdote dieses Rennwochenendes, ne? Dass es eben nicht alles so einfach ist, wie man nicht so einfach, wie man sich gedacht hat, das kann man nicht sagen, aber es ist, man muss halt erstmal machen, und dann kann man auch lernen, und dann kann man es beim nächsten Mal anders machen.
Ich finde, man muss ihm aber komplett zugute halten. Der ist ja von Anfang an so geraced, dass er das Rennen gewinnen will. Der ist ja nicht so reingegangen, so von wegen, ja, ich hole mir mal die Quali oder ich möchte einfach mal gucken, wie so die Langdistanz ist, sondern der ist ja reingegangen, hat gesagt, hier, ich will das Ding gewinnen, und ist auch so angegangen. Und umso schöner finde ich es aber auch für alle Age-Gruppe, die so diese Profirennen betrachten, dass man einfach sieht, dass so eine Langdistanz eben nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt werden kann, egal wie man es macht, weil da so viel mehr dazu gehört, als einfach fit zu sein. Also Verpflegung etc., das ist alles, was damit reinzählt. Du brauchst irgendwie eine gewisse Tagesform, die Motivation, und wenn man sich anguckt, bis wohin der gekommen ist, ich meine, der ist 12 Kilometer vorm Ziel ist der hochgegangen. Da sagt manch einer, wie zum Beispiel ein Jamie Riddle, okay, das Ding laufe ich noch nach Hause, und ist dann da einfach als letzter Profi in Südafrika im Ziel mit einem Marathon von 4:14. Ist halt auch die Frage, von 4:07 dem Marathon, und wird dann mit einer 9:14 21. Profi in Südafrika. Ist natürlich die Frage, ob man das machen muss, um seine erste Langdistanz zu finishen. Ich glaube, das ist auch dann schon der richtige Weg gewesen, den Jelle Gehens da gewählt hat. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall so der Punkt, den viele Age-Gruppe da auch mitnehmen können, dass eben so eine Langdistanz schon auch einfach, ja, ein bisschen Respekt gezollt werden kann und es nicht einfach jeder irgendwie aus dem Ärmel schütteln kann.
Ja, Lars, wie heißt das so schön? Podium oder DNF, ne? Wie war das?
Oder Krankenhaus.
Oder Krankenhaus. Ja,
richtig. Okay, wir machen einen Haken an dieses fantastische Rennen in Texas und gucken, du hast es schon so schön übergeleitet nach Südafrika. Starten wir mit den Frauen, oder? Da waren noch mehr Deutsche am Start als bei den Männern.
Ja, mega Ergebnis, muss man einfach sagen. Daniela Bleimel wird Dritte in ihrem Comeback-Rennen. Sie kennt natürlich auch so die Gegebenheiten in Südafrika, hat wahrscheinlich auch deshalb das Rennen gewählt, aber alles richtig gemacht, holt sich einen von 4 Slots und Henrike Güber qualifiziert sich auch einfach wieder als Profi-Athletin für die Weltmeisterschaft. Also richtig stark. Und man muss ja auch sagen, bei beiden sah es zwischenzeitlich so aus, als ob es aufs Podium gehen könnte. Also für Henrike Güber und für Daniela Bleimel sah es ja so aus, als ob sie noch ein weiter oben sein könnte. Nichtsdestotrotz, beide wirklich richtig gut abgeliefert. Zwei deutsche Quali-Slots geholt und Daisy Davis, die Britin, gewinnt vor einer Katrin Christensen, die einfach auch wieder gezeigt hat, dass sie einen richtig schnellen Marathon laufen kann. Ja.
Und bei Daniela Bleimel muss man einfach sagen, 7 Monate nach der Geburt ihrer Tochter.
Man könnte auch sagen, sie weiß, wie es geht.
Aber also so beeindruckend, dann wieder reinzustarten. Ja, und das ist so unfassbar einfach. Und Chapeau wirklich zu dieser Leistung, ist echt klasse.
Ja, das ist ja auch eine Sache, die können wahrscheinlich Männer überhaupt nicht nachvollziehen oder kann man ja auch einfach gar nicht nachvollziehen. Von daher, da ist es ja wirklich
selbst wenn wir uns bemühen würden.
Nee, selbst wenn wir uns bemühen würden. Also, und wenn man sich überlegt, dass da wirklich ja einfach eine komplette Körperveränderung da war, dann die Geburt und du ja aber schon in diesem gesamten Zeitraum, wo du noch das Kind austrägst, so diese Motivation für dieses Comeback so da sein muss, dass du dich da nicht komplett gehen lässt und da wirklich dran bist. Ich finde es beeindruckend und das zeigt auch einfach wirklich so ein bisschen, was Daniela Bleimel eigentlich auch schon für eine Ausnahmeathletin ist, weil sie ja da auch schon, ich weiß gar nicht, die wievielte WM-Qualifikation das für sie ist und das ist einfach beeindruckend, auch 8,59, 55, auch eine starke Zeit bei den Bedingungen, die da vor Ort herrschen. Von daher wirklich nur Chapeau, wie du es auch gesagt hast.
Ja, und sie gehört eben auch zu diesen Athletinnen, die einfach schon so wahnsinnig viel Erfahrung auf der Langdistanz auch gesammelt haben, weil sie einfach schon so früh angefangen hat, anders als die meisten damals, die ja erst sehr spät auf, das war damals noch so Usus, ne, dass man wirklich spät erst auf die Langdistanz geht. Sie ist jetzt 37 oder 38 und aber hier ihr erster, Challenge Barcelona Full ist quasi die erste Langdistanz von 2012, ja. Zweite Ironman Kopenhagen 2013 und dann geht es eben hoch und dann fing irgendwann auch die Zeit an, wo sie angefangen hat, eben Siege einzusammeln bei langen Distanzen. Und ja, auch aus deutscher Sicht, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele und ich weiß gar nicht, sie war eine Zeit lang mal auch, wenn man so will, die erfolgreichste deutsche Langdistanzlerin, weil es gibt niemand anders, der so viele Siege geholt hat bei den Frauen.
Und jetzt schon, du hast gerade erwähnt, die Anzahl der WM-Qualis, es müsste jetzt die 6. WM-Quali gewesen sein.
Ja. Also, wir hatten sie ja im Porträt schon in der Zeitschrift Triathlon und da hat mir das auch sehr, sehr gut gefallen, diese Herangehensweise, dass sie gesagt hat, sie ist sehr fokussiert auf diese Saison. Es gibt dieses Kreuz im Kalender, aber es gibt keinen unbedingten Druck, dass das jetzt unbedingt stattfinden muss, ne? Und ich muss dem hinterherjagen, sondern man arbeitet mit dem, was man kann, fokussiert, konzentriert und der Rest kommt von alleine.
Ich hatte es übrigens falsch in Erinnerung. Sie hat gar nicht so gute Erfahrung an Südafrika, weil sie 2024 einen DNF hatte.
Aber sie hat ja auch schon gewonnen.
Sie war auf jeden Fall schon mal da.
Ja, sie hat auch gewonnen schon in Südafrika.
Richtig. Ja. Also 22 hat sie gewonnen, aber ich hatte an das letzte Rennen gedacht.
Ja, von daher nehmen wir das. Aber die guten Erinnerungen, die bleiben ja, ne? Das Schlechte, das vergisst man dann irgendwann wieder. Ja. Also, das war, natürlich sicherlich stand das Ganze ein bisschen im Schatten von Texas, muss man einfach so sagen. Ne? Kein Pro-Series-Rennen mehr, keine Übertragung. Von daher, ja, Instagram und Ticker, ne? Wo man so, so verfolgen kann. Aber auch was man so gelesen hat, auch hartes Schwimmen auch wieder.
Ja,
immerhin schwimmen, muss man sagen.
Immerhin über die volle Distanz, aber wirklich harte Bedingungen. Also es soll sehr wellig gewesen sein. Manche Age-Gruppe hatte da auf jeden Fall Probleme bei der Orientierung und ist auf jeden Fall mit ordentlich Elektrolyten aus dem Wasser gekommen, so ungefähr hieß es. Ja, von daher, und auch auf dem Bike-Course soll es auch wieder richtig windig gewesen sein. Ja. Von daher... Ja, muss man sagen, gut abgeliefert, natürlich so ein bisschen im Schatten, aber dennoch fand ich da, waren gute Namen am Start, sodass man da schon sagen kann, dass der Ironman Südafrika da auf jeden Fall weiterhin die Berechtigung hat. Und die beiden waren Henrike Güber und Daniela Bleimel waren jetzt nicht die einzigen deutschen Starterinnen im Feld, sondern Merle Brunet wurde Sechste, Laura Jansen wurde Siebte und Antonia Milowski wurde Zehnte.
Julia Skala auf 9, genau. Ja. Da gab es Diskrepanzen, haben wir gerade gesagt, irgendwie mit dem Tracker, hast du vorhin gesagt, ne?
Ja, ich habe das Rennen ja am Tracker verfolgt und bei mir wurde Julia Skala auf jeden Fall angezeigt, aber ohne Platzierung. Also sie war dann quasi 9., aber vor ihr war die 8. und hinter ihr war die 9. und das war ein bisschen komisch, aber sie ist bei mir auf jeden Fall ins Ziel gekommen. Ich glaube, das war nicht bei jedem der Fall. Aber 9. Platz für sie dann am Ende und 5 Deutsche in den Top 10 bei den Frauen.
Ja. Also, da wird es für die eine oder andere wird's halt noch weitergehen, aber so ist das. Das ist halt die Krux am Anfang, ne? der Saison. Schauen wir zu den Männern. Ein Favoritensieg, kann man glaube ich sagen, mit Matthew Marquardt.
Ja, es hat sich ja so ein bisschen spekuliert, wurde vorher das Duell Matthew Marquardt gegen Jamie Riddle, der ja auch sein Langdistanzdebüt gegeben hat bei seinem Heimrennen in Südafrika. Nur sein Heimrennen, nicht sein Langdistanzdebüt.
Nee, das war ja Quatsch. Das hat er schon vorher, aber auch in Südafrika.
Ja, das war auch in Südafrika. Ich habe ihn noch in Nizza gesehen.
Moment.
Genau, das war das quasi das Duell, auf das so ja aufgebaut wurde. Und Jamie Riddle sah auch eigentlich das ganze Rennen über ganz gut aus. Ist vorne weggefahren. Matthew Marquardt hat dann die Lücke irgendwann auch geschlossen. Und
geschwommen vor allen Dingen auch da vorne. Ne? Wahnsinniges Schwimmen.
Jo, also bei den Bedingungen wirklich beeindruckend. Ich meine, er ist mit einer 47, 48 rausgegangen. Den hat es da nicht so wirklich gestört, wie da die Bedingungen waren. Ja. Also das ist wirklich beeindruckend.
Verrückt, vor allen Dingen auch, wenn du siehst, Matthew Marquardt geht mit einer 50, 40 raus irgendwie und der ist ja, gehört auch ja auch zu den Top-Schwimmern.
Ja.
Auch bei Florian Angert, der 49, 37 auch 2 Minuten verloren und also schon beeindruckend. Ja, Matthew Marquardt ist dann die Lücke zugefahren, schnellster Bikesplit und hat dann gleich den schnellsten Laufsplit noch hinterher geliefert, hat das Rennen gewonnen. Jamie Riddle ist dann ein bisschen... Ja, auseinandergefallen beim Laufen. 4:07 hat er gebraucht für die Langdistanz. Fast so lange gelaufen wie Rad gefahren.
Eieiei.
Ja, den hat es wirklich, aber hat er auch selber gesagt, dass es da nicht gepasst hat und ihm da aber so die Zuschauer schon geholfen haben, bis ins Ziel zu kommen. Matthew Marquardt kann man wirklich sagen, dass das eine beeindruckende Leistung ist, weil er hat ja auch sein Examen gerade erst fertig gemacht, er hat sich beim Cape Epic vorbereitet, als er jetzt gerade das Cape Epic in Südafrika mitgefahren, ja, das Mountainbike-Rennen, da auch dann alleine, weil sein Partner, glaube ich, Probleme hatte. Dann hat er das Rennen alleine nach Hause gebracht. Also da wirklich eine ganz, ganz wilde Vorbereitung. Und ja, wer sich da aber auf jeden Fall auch noch wieder zurückgemeldet hat im Feld der Podiumkandidaten, Joe Skipper, nach wirklich 1,5 schwierigen Jahren oder fast 2 schwierigen Jahren wieder zurück auf dem Podium. Bike-mäßig nicht ganz an dem angeschlossen, wo er eigentlich schon mal war, würde ich sagen. Der zählt ja auch schon eigentlich zu den schnellen Radfahrern, aber dennoch da irgendwie fast 7 Minuten gegenüber Matthew Marquardt verloren. Dennoch auch einen guten Marathon hinten raufgelaufen, 13 Minuten hinter Matthew Marquardt eben als Zweiter ins Ziel gekommen vor Tristan Ulji, dem Niederländer. Und was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass Joe Skipper seinen Hawaii-Slot abgelehnt hat. Und dadurch ist Florian Angert als 5. der Fröhliche, der sich eben noch qualifiziert hat.
Da habe ich heute Morgen auch nur den Coin-Flip von ihm gesehen, der irgendwie so gesagt hat, ich habe einen Coin und das ist sehr gut. Ich bin wieder am Start. Ja, darum geht's dann halt einfach, ne? Schritt für Schritt Quali holen, wenn man will, wenn man nach Hawaii will. Matthew Marquardt, du hast auch gesagt, weil du auch die Abstände angesprochen hast, ist, wenn ich es richtig sehe, ein neuer Streckenrekord, ne? Den hat er sich von Magnus Ditlev geholt und das ist Das ist ja schon mal eine Ansage.
Das,
ne,
ist eine Ansage, zumal, ja, wenn man sich überlegt, wie im vergangenen Jahr das Rennen war. Das war Magnus Detlef, Jonas Schomburg und
Maarten van Riel.
Also eine ganz andere Dynamik vorne. Und Matthew Marquardt hat jetzt einfach mal gut 2 Minuten vom Kursrekord runtergenommen. Man muss dazu sagen, Daisy Davis hat auch einen Kursrekord bei den Frauen geholt. Also da waren auf jeden Fall schnelle Zeiten insgesamt. Und das eben übers Schwimmen, Radfahren und Laufen in allen Disziplinen sind bei beiden Geschlechtern eben alle Rekorde gefallen. Jamie Rindel, schnellste Schwimmzeit, schnellste Lauf- und Radzeit eben von Matthew Marquardt, und bei den Frauen Daisy Davis, Schwimmen und Fahrrad, und Anna Pabinger im Laufen. Ja, auch ein Rennen der Rekorde, ein bisschen abseits von Texas.
Ja, bei Matthew Marquardt war ja im Vorfeld immer noch die Frage, das hat mich auch interessiert, irgendwie so, was ist, sehen wir wieder diese absurden Szenen, Krämpfe, die ihn wie der Blitz treffen und ihn einholen, und er hat gesagt, nein, er hat geschrieben auf Instagram, I did not in Ausrufezeichen cramp during a race for the first time in 18 months. Also ein Problem, was ihn schon sehr, sehr lange beschäftigt. Es scheint, also die Fallzahl ist jetzt zwar gering, aber wir schauen mal. Ja, vielleicht hat er es in den Griff gekriegt. Und dann wird er natürlich auch ein ganz interessanter Kandidat, ne? Weil er auch eben zu diesen Sportlern gehört, die eigentlich keine Schwäche haben, immer mit dabei sind. Und da muss man mal halt gucken, für was es dann am Ende reicht und wie schnell man dann noch laufen kann. Aber der ist auf jeden Fall da, wo die Musik spielt. So viel vielleicht zu Südafrika. Lars, du darfst einsteigen. Wie war Valencia? Der Ironman 73.
Sommerfeeling. Also wirklich, es war richtig warm. Die Schwimmstrecke wurde verlegt vom Hafen an den Strand ran, was gar nicht unbedingt schlechter ist, was aber die Wechselzeiten auf jeden Fall langsamer gemacht hat und die Wechselzone echt lang war. Und eine kleine Streckenveränderung noch beim Radfahren, dass man da eben nicht durch so ein Industriegebiet am Anfang musste, sondern schön direkt auf eine schön asphaltierte Autobahn mit Blick aufs Meer. Also da war wirklich richtig Zug drin. Und wenn man sich da eben auch die Männer anguckt, wurde schnell geschwommen, noch schneller Rad gefahren. Und am Ende hieß der Sieger, eigentlich jemand, der bei seinem ersten 73-Rennen, was er ins Ziel bringt, auch gleichzeitig gewinnt. Ich hatte nur auf Instagram gelesen, das muss ein guter sein.
Also, Den Namen hat man schon mal gehört.
Sam Laidlow. Ja, Sam Laidlow, ja, hat wirklich gezeigt, dass er da beim Fahrradfahren immer noch eine gewisse Ausnahmestellung hat. Hat er da schon die Konkurrenz mit fast 4,5 Minuten distanziert. Und man muss aber sagen, dass die dahinter eben die Deutschen den Ton angegeben haben. Lasse Nygaard-Priester wird Zweiter, Fabian Kraft wird Dritter. Beide wirklich auch mit hervorragenden Leistungen, und beide waren auch echt sehr zufrieden. Ich hatte mit Lasse Nygaard gesprochen, er meinte auch, dass er da wirklich gut geschwommen ist, auch beim Fahrradfahren da teilweise ziemlich tief gehen musste, um dran zu bleiben und vorne in der Gruppe mit dabei zu sein. Johannes Vogel war auch noch mit dabei, der Vorjahressieger vom Rennen, aber ist dann Richtung des Laufens ausgestiegen, weil er einfach muskuläre Probleme in der Wade hatte, was auf jeden Fall noch untersucht wird. Aber bis dahin war Johannes Vogel eben auch noch richtig gut mit von der Partie. Und Nygaard-Priester und Kraft haben einfach gezeigt, dass sie dann auch schnell hinten rauflaufen können, dass sie eben auch Leute wie Simon Vion, der eben im vergangenen Jahr beim Ironman Aix-en-Provence zum Beispiel die Norweger zwischenzeitlich noch so ein bisschen geärgert hat.
Wo kommt der denn her?
Genau, von der Kurzdistanz auch. Da hat es einfach wirklich richtig gezeigt, dass sie gut unterwegs sind, aber Sam Laidlow konnten sie am Ende nicht einholen. Und ich glaube, damit sind aber beide echt auch wieder richtig gut in die Saison gestartet. Und Lasse Nygaard holt sich eben mit dem zweiten Platz auch gleichzeitig noch die frühzeitige Qualifikation, wo er auch meinte, dass es schon mal eine richtig gute Sache ist oder so. Die Hauptsache ist, dass er sich da schon frühzeitig für qualifiziert hat und dass er da seinen gesamten Blick auch eigentlich auf die Mitteldistanz legt und auf die Kurzdistanz eher nicht wieder zurückkehrt.
Ja, für Sam Laidlow, ja, du hast es angesprochen, quasi ja so ein Ausflug, 73 ist nicht so sein Ding, macht er nicht sehr häufig oder also überhaupt Mitteldistanzen durch seine Karriere. Wir hatten es im Vorfeld gesagt, 2017 in Rügen war der letzte Versuch bei dem Ironman 73, der ist gescheitert. Jetzt hier das Ding gewonnen. Und ich habe ja am Anfang der Saison, haben wir ja Hot Takes abgegeben, so, ne, bevor wir gewusst haben, in welche Richtung das geht. Und meiner beschäftigte sich eben mit Sam Laidlaw und ich habe damals das Gefühl gehabt, wenn der einen guten Saisonstart hat und gut reinkommt und seine Stärken weiter ausbaut, dann wird er nochmal eine ganz andere Komponente in diesen, auch auf den Langdistanzzirkus bringen können. Ganz anders als das, was wir jetzt in Texas gesehen haben. Und das ist natürlich, der Beweis steht jetzt natürlich noch aus, aber ich reibe mir schon so ein bisschen die Hände, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, also vielleicht auch zu früh, aber ich habe das Gefühl, ein fitter und ein gesunder Sam Laidlaw dieses Jahr, der wird uns vorführen, dass er sagt, okay, es lohnt sich für mich, richtig drauf zu treten beim Radfahren, weil jeder, der versucht, da dran zu bleiben und das mitzugehen, der wird dafür bezahlen. Und jetzt ist halt die Frage, wird er auch dafür bezahlen beim Laufen? Jan nickt schon hinten in der Ecke. Yeah. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, es wird reichen. Er wird nie die besten Laufzeiten abliefern. Und er wird nie derjenige sein, der gesagt hat, so, wow, da hat aber mal einen richtigen Marathon rausgehauen. Aber ich sehe eine Welt, in der Sam Laidlaw Weltmeister wird, weil er so viel beim Vorsprung rausgefahren hat beim Radfahren, dass niemand ihn mehr einholen konnte. Was zu beweisen sein wird.
Ich meine, in Valencia ist es jetzt mal gut gegangen. In Nizza ist es auch mal gut gegangen, aber hinter seiner Laufzeit steht noch so eine kleine Zahl. Bei mir steht da eine 12. Das ist
ja. Du kennst doch das Pferd, das ja, nur so hoch springt. Ja.
Genau, das ist so ein bisschen die Frage, finde ich, hier in Valencia. Er hatte natürlich dann schon nach dem Radfahren einen extremen Vorsprung. Ne? Er hat sich fast 4,5 Minuten rausgefahren. Ist dann so ein bisschen der Punkt, ob er da wirklich noch drücken muss oder nicht. Aber mit einer 1:10:17 ist er da halt nicht weit vorne im Feld. Lasse Nygaard-Priester läuft eine 1:07:02, was da auch Kursrekord ist. Ja, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, er ist auf jeden Fall ein Athlet, der die Mentalität dafür hat, genau so zu fahren. Finde ich auch. Bringt da nochmal eine andere Würze mit rein und einen extrem spannenden Faktor. Ob es dann so ist, dass er wieder komplett überzieht und sich lieber das Geld für den schnellsten Radsplit bei seinen Sponsoren abholt, weiß ich nicht so recht. Da würde ich, glaube ich, lieber auf den Ironman-Titel hoffen und auch hoffen, dass er da ein bisschen langsamer Rad fährt.
Ja, in Texas haben wir jetzt auch gesehen, wie viele Leute können in den Bereich von 2:30 bis 2:33 laufen. 50 gefühlt. Am Ende sind es vielleicht 5 oder 6 oder 7. Da wird Sam Laidlaw, auch wenn er einen Vorsprung vom Radfahren hat, am Ende keine Chance mehr haben. Der läuft, wenn er Pech hat, 10 Minuten langsamer.
Was noch aussteht? Letztes Jahr in Rot 2:37, zweitschnellste Laufzeit. Schneller als Jonas Schomburg.
Schombi war auch in Frankfurt vorher.
Ja, Sam Laidlaw war quasi das ganze halbe Jahr davor weg vom Fenster. Und es war die Frage, lohnt sich überhaupt das Spritgeld nach Rot? kann er da überhaupt an den Start gehen? Ja, deswegen, ich rede ja von einem gesunden und einem fitten Laidlaw, der jetzt aufgebaut hat auf diese Leistung und der jetzt einfach weitermachen kann und der hungrig ist, sich den nächsten Titel zu holen. Wie gesagt, vielleicht werde ich auch Lügen gestraft, aber mich erinnert diese Art und Weise extrem an Daniela Rief, die fast nie den schnellsten Laufsplit hatte. Fast nie. Und trotzdem unfassbar viele Siege eingefahren hat.
Ich glaube, und dafür ist aber
eine andere Zeit, ich weiß, und auch andere Konkurrenz, aber naja, wir werden sehen am Ende.
Leider
des Jahres.
Nein, leider gar nicht.
Ja. Leider nein. Also 50-50. Also, ne, die Chance, dass er hochgeht, ist halt bei ihm leider immer ziemlich hoch. Also es ist ja nicht nur einmal passiert und auch nicht nur zweimal, es ist ja schon öfter passiert auch. Und deswegen weiß ich nicht, gerade bei der Leistungsdichte, du hast es gesagt, finde ich, wird es ziemlich schwer, weil er es in Anführungsstrichen nicht einfach hat, so einfach hat wie Daniela Rief früher. Ich meine, sie hat es auch nicht einfach, aber da war die Anzahl der Konkurrentinnen ja doch schon deutlich geringer und auch nicht auf dem Niveau, wie es jetzt mittlerweile im Männerfeld ist.
Ja. Patrick Lange war auch 6 Jahre nicht Weltmeister, bis er es dann wieder wurde. Also wir werden sehen.
Ja, ja. Ich bin auf 6 deiner
Jahre,
Seite.
Bis 6 Jahre nach 2024 vorbei sind, dauert es aber noch ein bisschen.
Wir schauen mal. Wir schauen mal. Aber ich finde es auf jeden Fall mega spannend und es ist halt, er ist eigentlich so, würde ich sagen, oder vergesse ich noch jemanden mit Magnus Ditlev, der halt gesundheitsbedingt jetzt ausgestiegen ist aus diesem Wochenende und nicht an den Start gehen konnte, ist er quasi so eigentlich der einzige große Name.
Nee, Magnus Ditlev zähle ich nicht dazu.
Nein, ich meine,
weil der hat die Bike-Qualitäten, aber der macht es nicht. Guck dir mal die Rennen auf Hawaii an, wo man auch immer gedacht hat, Mann, ey, Ditlev, warum gehst du da jetzt nicht mit? Und Ditlev hat sich dann eher so ein bisschen im Feld versteckt oder so und hat dann auf was anderes gehofft. Aber der hat ja Laidlaw fahren lassen.
Was ich aber auch nie verstanden habe.
Nee, ich auch nicht. Also, der muss da mitgehen.
Der muss abgehen.
Ja, das wäre doch ganz geil. Ja. Aber ich fand, Valencia hat auf jeden Fall gezeigt, dass eben da auch die Dichte, auch vielleicht von Namen, die nicht so viel mitschwingen sonst, aber wenn man sich Sven Thalmann und Simon Westermann anguckt, die beiden Schweizer, die von der Kurzdistanz kommen und da richtig Pfeffer mit reinbringen, man darf sich an so einem Tag wie jetzt hier in Valencia kein bisschen Schwäche leisten. Man hat es zum Beispiel bei Willem Hirsch gesehen, kommt rein, letztes Jahr ja dreimal Top 10 bei den PTO-Rennen, jetzt auch in Singapur am Start, aber einfach nicht so die Beine und befindet sich dann gleich auf Platz 14 mit knapp 8 Minuten Rückstand. Das ist einfach extrem, was da auch für eine Geschwindigkeit mit draufkommt. Und ja, Lasse Nygaard und Priester und Fabian Kraft zeigen einfach, dass es da weiter funktioniert. Und Fabian Kraft war ja auch im vergangenen Jahr schon das erste Mal auf dem Podium in Valencia. Sind auf jeden Fall zwei, die sich da gut präsentiert haben und zeigen.
Mega, also aus deutscher Sicht auf jeden Fall reichlich Eisen im Feuer auf allen Distanzen.
Ja, genau, können wir direkt überleiten zu den Frauen.
Genau, das wollte ich machen, aber hau raus, Junge, du warst doch am Start.
Ja, nee, ich fand Lena Meissner, ich meine, man muss bei allen deutschen Profis fast festhalten, was für eine beschissene Anreise alle hatten, weil aufgrund der Streiks von der Lufthansa war es da wirklich nicht leicht, irgendwie noch überhaupt an Flüge zu kommen, dass du irgendwie gescheit mit deinem Koffer nach Valencia kommst, mit deinem Radkoffer. Also es war wirklich richtiger Trubel. Aber Lena Meissner zeigt es einfach, hat es funktioniert, allen Widrigkeiten getrotzt, läuft da auf Platz 3. Schöne Podiumsplatzierung, kleiner Wermutstropfen ist, dass eben die Siegerinnen Katia Scher und auch Sophie Evans, also ehemals Sophie Clotwell aus Großbritannien, beide noch nicht den Slot für die 73 WM hatten. Das heißt, die Podiumsplatzierung ist schön, bringt aber leider nicht den Quali-Slot für Nizza, was so ein bisschen auch eigentlich der Punkt ist, der ja eigentlich so das Ziel von Lena Meissner in diesem Jahr ist, in Richtung der Ironman 73 Weltmeister zu schauen. Wir hatten ja auch mit ihr ein längeres Porträt auf trimark.de. Ja, aber insgesamt ein sehr guter Start und ich finde auch, Jan hatte Daniela Kleiser ja im Podcast in der vergangenen Woche, die wurde Sechste, war, ich würde sagen, so ein bisschen
so halb zufrieden. Ne?
Halb zufrieden, ja. Genau. Schnellste Laufzeit ist auf jeden Fall schneller angegangen, als sie wollte. Aber, sie ist schneller angegangen, wie sie es wollte, musste dann aber ein bisschen rausnehmen, weil sie nämlich die gesamte Verpflegung aus ihrem Einteiler verloren hat. Der hat sich so ein bisschen aus der Rückentasche rausgewedelt. Das war ziemlich ärgerlich, meinte sie, aber dennoch knüpft sie eigentlich schon wieder so in die Richtung an. Gerade auch nach der Krankheit, die sie hatte und nach dem langen Ausfall, muss man sagen, 6. Platz in dem Feld, auch richtig gut. Marjolaine Pierre wurde zum Beispiel 4. Also das ist schon ein Ding, wo sie ziemlich gut unterwegs war und jetzt auch mit gut 1:10 schnellste Laufzeit gehabt. Daniela Kleiser, kann man sagen, darauf auf jeden Fall aufzubauen und ein guter Restart oder kann man da schon ein Comeback sagen, Jan, in die Saison?
Ja, auf jeden Fall. Und also das Rennen an der Gold Coast bei den T100 war ja auch schon so ein Comeback und da hatte sie gerade mal nach ihrer Herzbeutelentzündung 4 Laufwochen in den Beinen und ist da auch den schnellsten Laufsplit gelaufen gegen Taylor Nipp und gegen auch andere starke Athletinnen. Wir kennen ja die Felder bei der T100.
Ja, klar.
Das ist immer richtig krass, wie es da abgeht und jetzt wieder den schnellsten Laufsplit und im Podcast meinte sie auch am Freitag, erstmal ist sie froh, wieder überhaupt an der Startlinie zu stehen und zu racen, gesund zu sein und dass es einfach wieder geht. Es ist jetzt das erste Mal jetzt, dass sie in diesem Jahr Vollzeitprofi ist. Im vergangenen Jahr hatte sie immer noch Teilzeit gearbeitet und hatte Anfang des Jahres auch noch ihre Ausbildung fertig gemacht. Und jetzt Vollzeitprofi und jetzt kann es eigentlich nur noch weiter bergauf gehen. Und ich glaube, die ersten beiden Rennen jetzt, das waren schon mal ein gutes Vorzeichen auf jeden Fall für Absolut. Die kommende Saison.
Und wenn du dann auf deine alte Stärke wieder berufen kannst, die ist wieder da, uneingeschränkt, das beflügelt doch auf jeden Fall, dass es in dieser Saison für sie auch noch weiter vorangeht. Also du hast es gesagt quasi in der Überleitung, auch bei den Frauen sind wir aus deutscher Sicht mega gut aufgestellt, auch hinsichtlich der WM.
Ja, ich meine, wir müssen ja dann nur nach Gran Canaria gucken. Da war ja auch Caroline Pohle am Start, die das Rennen gewonnen hat, auch auf der Mitteldistanz.
Ja.
Ich würde sagen, es war schon ein bisschen andere Feldstärke als jetzt in Valencia, aber dennoch Sieg ist Sieg. Und für Caro Pohle war es ja auch nicht unbedingt komplett leicht, was die gesamte Saisonvorbereitung anging. Aus der Perspektive muss man sagen, war es einfach ein extrem erfolgreiches deutsches Wochenende, gerade auf der Mitteldistanz hat richtig Spaß gemacht, auf jeden Fall da zuzugucken und Valencia ist definitiv ein Trip, den man nehmen kann. Besser ohne Streik.
Wenn die Lufthansa nicht streikt,
Besser ohne Streik.
Dann nehmen wir uns das noch einmal mit, bevor wir noch nach vorne gucken. Lars, wir wollen natürlich auch wissen, wie ist dein Rennen gelaufen? Du bist zum dritten Mal schnellster Age-Grouper geworden. Also man kann das jetzt quasi als dein Wohnzimmer bezeichnen, Valencia, oder?
Valencia, genau. Also Boris Becker hat mich auch gleich angerufen und meinte, hier, also wenn Wimbledon meins ist, dann ist Valencia deins. Nein, ich finde, Valencia ist einfach wirklich eine geile Stadt, muss man sagen. Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt war da schon gefühlt Sommer. Ist ein richtig cooler Vibe, der abschließende Halbmarathon da im Park, was da dieses Jahr auch los war an Zuschauern, die gejubelt haben, architektonisch da, was du da irgendwie passierst, das ist auch richtig geil von diesem blauen Forum, das da auf der einen Seite ist, wo du über die Brücke fährst. Also mir macht es da richtig Spaß und auch so Schwimmkurs, Radstrecke hat einiges zu bieten, richtig guter Einstand und mein Rennen, würde ich sagen, zeigt meinen aktuellen Leistungsstand ziemlich klar, schwarz auf weiß. Natürlich sieht es jetzt erstmal gut aus, dass ich da gewonnen habe. Da kann man sagen, boah, da ist ja gar nichts zu meckern. Aber ich habe da schon gesehen, wo, oder auch gespürt, wo da schon noch einiges fehlt, wobei, oder woran ich arbeiten muss. Aber mit dem Schwimmen war ich zufrieden, Laufen war auch eigentlich recht gut. Da wurde ganz schön gedrückt von hinten. Da war so ein 18 bis 24, so ein Franzose, der ist mir bis auf 14 Sekunden angelaufen. Da habe ich schon fast den.
Frechdachs!
Jo, da habe ich schon fast den.
Bei dem habe ich auch schon gedacht, der zieht dir den Sieg ab, weil ich habe im Ticker natürlich auch geguckt und dann kam der immer näher und dann war ich so,
ja, ja.
Die jungen Wilden.
Ich hab mit ihm gespielt.
Ja. Nein. Bist du auch in einer neuen, erfahreneren Altersklasse dieses Jahr, oder?
Ja, es sieht schon sehr merkwürdig aus auf der Startnummer, muss ich sagen. Mit 40 bis 44 sieht schon ganz anders aus als 35 bis 39, zumal ich ja noch 39 bin. Nee, aber da war schon wieder eine richtig gute Leistungsstärke, auch im Age-Group-Feld am Start. Da waren richtig schnelle Athleten. Hat auch gezeigt, einfach beim Radfahren war ich jetzt schon einige Watt hinter dem, was ich im vergangenen Jahr hatte, war da auch nicht Radschnellster, aber so mit meiner Gesamtleistung, muss man sagen, bin ich schon zufrieden. Hinten raus konnte ich auch mobilisieren, sodass ich den Franzosen da noch ein bisschen abschütteln konnte und war ein guter Start und jetzt geht mein Blick auch in Richtung des nächsten Wettkampfs, aber da muss noch ein bisschen geschärft werden.
Ich wollte gerade sagen, aber verrätst du uns, wo es hingeht? Und auch allen anderen, die entweder gegen dich antreten wollen oder vielleicht noch ihren Startplatz umtauschen?
Ja, also für meine Zukunft sehe ich rot.
Sehr schön.
Genau. Ja.
Herrlich. Also herzlichen Glückwunsch da nochmal. Und wir gucken noch, trotz der sehr fortgeschrittenen Zeit, müssen wir noch einmal kurz in die Zukunft gucken. Denn wir haben es fallen gelassen. Es ist wieder T100-Zeit. Diesmal sind die Männer dran. In Singapur.
Ja, Premiere für diese Saison der Männer. Nachdem die Frauen an der Gold Coast unterwegs waren, ist jetzt das erste Männerrennen. Von der Strength of Field nicht ganz so gefüllt wie manche andere Rennen. Auch dem geschuldet, dass jetzt einfach Texas war und da ja auch mit Vincent Louis, Jelle Gehens auf jeden Fall Athleten mit am Start waren, die jetzt nicht diese Doppelbelastung machen wie Jonas Schomburg, der aus Texas direkt nach Singapur fährt und da wirklich, ich würde sagen, mit eines der härtesten T100-Rennen, was so diese klimatischen Bedingungen und äußeren Bedingungen angeht, in Angriff nimmt. Hayden Wild aus meiner Sicht sicherlich der Favorit, wobei er derjenige ist, der in diesem Jahr schon ich weiß nicht, ob man sagen kann, herbe Niederlage hinnehmen musste, aber er wurde auf jeden Fall von...
Schon, ne?
Also es fühlt sich auf jeden Fall so an. Also von Christian Blumfeld und Jelle Gehns wurde er schon geschlagen. Dennoch geht er als amtierender Weltmeister an den Start. Mika Not ist, denke ich, schon so derjenige, der einer derjenigen ist, der ihm da am gefährlichsten werden kann. Mit einem, der sich noch nie auf dieser Distanz gezeigt hat, nämlich Matthew Hauser, der amtierende Kurzdistanz-Weltmeister.
Da bin ich sehr gespannt. Das ist ja genau eigentlich das eingetreten, was Hayden Wells sich gewünscht hat.
Absolut.
Ende letzte Saison. Die sollen mal alle mitmachen.
Also
Henry Wenn, Schumann,
sind die Geister, ja, die er rief. Das kann man definitiv so sagen.
Henry,
ja,
Schumann, Matthew Hauser, Manuel Messias hat er genannt. Henry Schumann und Matthew Hauser sind am Start. Jonas Schomburg auch. Und Peter Hemerick, möchte ich nochmal sagen, der in Singapur bis jetzt immer abgeliefert hat. Ich glaube, kein einziges Rennen in so einer Saison lief, aber Singapur war immer vorne mit dabei.
Ja. Er hat ja beim letzten Mal seiner Frau versprochen, dass er eine neue Küche kauft, wenn er gewinnt. Er ist dann Zweiter geworden, dann gab es eine halbe Küche. Die steht mittlerweile, habe ich gelesen neulich. Also die Küche wurde trotzdem angeschafft. Möglicherweise muss aber was abbezahlt werden noch jetzt. Das werden wir sehen, ob da noch was dazukommt. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass wir ja dieses Jahr die Konstellation haben, dass die Leute, die sich da in die Höhle des Löwen trauen, ist ja die Stadt des Löwen, freiwillig da sind. Im Vergleich zum letzten Jahr, wo es ja vertragliche Bedingungen gab, wo es hieß, okay, wer hier Vertragsathlet sein will, der hat da in Singapur anzutanzen. Haben dann auch nicht alle gemacht, aber da musste man sich stellen, diesen extremen Bedingungen, die da herrschen. Jetzt haben wir hier Leute, die sich diesen Bedingungen stellen wollen. Und das finde ich extrem spannend. Wer da vielleicht hart dran zu knabbern hat und wer vielleicht auch zeigt, ja, ich kann das einfach. Hayden White hat es schon gezeigt und Mika Not, du hast es vorhin angesprochen, in der nächsten Ausgabe der Triathlon, die jetzt erscheint, haben wir ein großes Porträt von ihm, wo er einfach auch nochmal ganz klar und messerscharf aufzeichnet, was seine Ziele sind und einfach, er will eben diesen, Vize-Weltmeister ist er schon, er will ganz nach oben und er weiß, dass das brutal schwer wird, aber er will sich mit den Besten messen, um eben seine Karriere weiter voranzutreiben. Das Endziel ist irgendwann Hawaii, aber da lässt er sich Zeit. Er will jetzt zu diesem Zeitpunkt zeigen, dass er auf dieser Distanz am besten ist und ich bin extrem gespannt. Denn bisher hat er ja in Singapur immer sehr zu kämpfen gehabt.
Ja.
Sah mal sehr gut aus und genau. dann wurde es dann doch die Bedingungen oder Magen-Darm hat er gehabt,
ja,
irgendwie alles möglich.
Im vergangenen Jahr war es ja so, wo du gedacht hast, boah, das geht richtig weit nach vorne und auf einmal war es so wie mit Jochen Behle, wo du dich gefragt hast, wo ist Mika Not? Yep. Wo ist Mika Not? Kam nicht mehr ins Bild. Neben Mika Not und Jonas Schomburg eben auch schon, wie vorhin erwähnt, Willem Hirsch mit am Start und auch als viertes Deutsches Yannick Schaufler, der beim Ironman 73 in Dallas Vierter wurde, dort wirklich ein richtig starkes Rennen gezeigt hat, zwischenzeitlich ja auch auf Podiumskurs war. Da ist, glaube ich, mal schon spannend zu gucken, ob er vielleicht so ein bisschen so seine Platzierung aus dem vergangenen Jahr von den Tibor 100 Rennen abschütteln kann und da weiter nach vorne kommt. Es sah auf jeden Fall erstmal so danach aus. Ob er es jetzt in Singapur schon schafft, ist abzuwarten. Aber es gibt auf jeden Fall so eine Handvoll Athleten, finde ich, die da vorne mit reinlaufen können. Kyle Smith zum Beispiel nach seinem Debüt auf der Langdistanz beim Ironman Neuseeland jetzt eben mit dem zweiten Saisonrennen oder mit dem dritten, glaube ich sogar schon, ne? Ist so, da darf man, ja, gibt es auf jeden Fall einige, die da unterwegs sind, nee, mit dem zweiten Rennen der Saison. Ja, mal gucken, wie es da läuft. Einige ja auch mit einer Doppelbelastung, Gregory Barnaby zum Beispiel, der Italiener war ja jetzt auch in Südafrika im Start, hat dann DNF gezogen. Mal gucken, wird spannend. Frühes Rennen in Deutschland, dadurch, dass da am Nachmittag stattfindet, wie wir gesagt haben, extreme Bedingungen. Die Woche über soll es dann auch regnen, Luftfeuchtigkeit irgendwie nahe am gefüllten Zustand. am Wochenende zum Rennen hin soll auch die Luftfeuchtigkeit, hatte ich geguckt, irgendwie noch bei 95-97% liegen. Es soll aber erstmal nicht regnen und die Temperatur soll nur bei knapp über 30 Grad liegen.
Na, dann liegt sie ja vielleicht so 1-2 Grad über der Wassertemperatur. Das ist ja schon mal ganz gut. Verrückt auf jeden Fall die Bedingungen, die da sind. Wir werden nach dem Wochenende diskutieren, ob sie vielleicht zu verrückt sind, oder ob wir wieder ja, da Menschen gesehen haben, die sich, wie gesagt, freiwillig da reinbegeben und alles raushauen. Für Spannung ist gesorgt. Alle Infos dazu natürlich auf trimark.de. Da befassen wir uns natürlich immer ausführlich vorher mit den Namen. Das sind bei der T100 ja immer nicht so viele, aber nicht weniger spannend. Männer, vielen Dank. Wir haben sehr lange geredet, aber es war auch einfach viel zu erzählen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde einen Deckel drauf machen.
Muchas gracias.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Adios.